Hey, hier ist Serafin. Ich schalte mich kurz vor die Folge mit einem kleinen Update zu unserem anderen Podcast, Systemeinstellungen. Dort erzählen wir die Geschichten von Menschen, die plötzlich, komplett unerwartet, ins Visier des Staates geraten. JournalistInnen, KlimaaktivistInnen, PfarrerInnen. Falls ihr Systemeinstellungen noch nicht gehört habt, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt. Denn wir wurden damit gerade für den Grimme Online Award in der Kategorie Information nominiert. Und es gibt dort auch einen Publikumspreis. Dort könnt ihr zwischen allen Nominierten abstimmen. Netzpolitik.org ist gleich zweimal nominiert. Auch unsere große Recherche zu den Data Broker Files ist dabei. Eine Geschichte über 3,6 Milliarden Standortdaten von Handys aus Deutschland. Eine neue Dimension der Massenüberwachung. Also ist eure Stimme gefragt. Ihr würdet uns eine Riesenfreude machen, wenn ihr das Voting zum Grimme Online Publikumspreis öffnet und für netzpolitik.org zwei Kreuzchen setzt. Die Frist ist der 3. Oktober 2024. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach online nach Grimme Voting Publikumspreis. Vielen Dank, dass ihr unsere Arbeit unterstützt. Und jetzt geht's weiter mit einer neuen Folge Off the Record.
Vor ziemlich genau 20 Jahren erschien der erste Blogpost auf netzpolitik.org. Damals konnte man uns noch getrost Blog nennen. Seitdem ist ziemlich viel passiert. Unter anderem arbeiten wir mittlerweile mit einem Team von rund 20 Personen. Und auch sonst hat sich sehr viel verändert in der Art, wie wir arbeiten, vor allem wie wir zusammenarbeiten. Und das wollen wir feiern, gemeinsam mit euch, nicht nur mit einer Party, sondern auch mit einer Konferenz. Am 13. September soll es in Berlin einen Tag lang um viele der Themen gehen, die ihr sonst bei uns auf der Seite lesen könnt. Darüber spreche ich heute mit den Personen, die in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel Zeit mit der Vorbereitung dieser Konferenz verbracht haben, mit unseren Chefredakteurinnen Anna und Daniel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Mein Name ist Chris Kilver, ich bin Redakteurin bei netzpolitik.org und ihr hört Off On, den Podcast von netzpolitik.org, heute mit einer Folge Off the Record. Das ist das Format, in dem wir euch mitnehmen hinter die Kulissen unserer Redaktion und darüber sprechen, wie wir arbeiten und nicht nur woran wir arbeiten. Anna, Daniel, andere Leute würden vielleicht eher einen Kasten Bier hinstellen, wenn sie Geburtstag haben. Wir feiern mit einer Konferenz. Warum haben wir uns entschieden, das zu machen?
Na, das schließt sich ja nicht aus, ne? Wir können uns ja auch auf der Konferenz einen Kasten Bier hinstellen und wahrscheinlich machen wir das auch zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber eine Konferenz ist natürlich eine total gute Gelegenheit, mal wieder zusammenzukommen. Wir haben ja vor der Pandemie, ich meine vor langer, langer Zeit, irgendwie regelmäßig Konferenzen gemacht und haben dann quasi wegen der Pandemie damit aufgehört und dachten, okay, Mensch, wir werden 20 und es ist mal wieder Zeit, so richtig physisch zusammenzukommen und quasi das ganze Umfeld, in dem wir uns so bewegen, zusammenzubringen auf einer Konferenz und hoffentlich eben dann auch ganz viele neue Leute da zu sehen.
Genau, du hast gerade schon gesagt, wir haben schon recht viele Konferenzen veranstaltet, an zumindest eine davon erinnere ich mich, da war ich auch schon mit dabei vor einigen Jahren. Was wird denn diesmal anders als bei unseren bisherigen Konferenzen?
Ich weiß gar nicht, ob anders das richtige Wort ist. Ich glaube, der Fokus verschiebt sich ein bisschen. Das heißt, also wir müssen ja nicht irgendwie alles anders machen, weil ich glaube, unsere vorigen Konferenzen haben mir zumindest und ich glaube auch vielen, die sie besucht haben, ziemlich gut gefallen. Aber wir haben dieses Mal gesagt, okay, wir wollen klar den Fokus quasi auf unsere Netzwerke legen. Und deshalb ist auch dieses Motto Bildet Netze zustande gekommen, weil wir gesagt haben, okay, dieses Ding mit dem Internet und dieses Ding mit der Digitalisierung, das ist eben ziemlich, ziemlich groß geworden und viel mehr als eine Organisation oder auch nur eine Handvoll Organisationen überhaupt bearbeiten können. Und da hat sich so die Szene, würde ich sagen, schon ziemlich ausdifferenziert. Und es geht sogar darüber hinaus. Es geht auch darum, dass wir mit anderen Organisationen arbeiten, die nicht so einen klaren oder krassen Digitalfokus haben, wie wir das haben oder wie andere aus der digitalen Zivilgesellschaft das haben, sondern von denen wir zu ganz anderen Themen lernen können. Zum Beispiel von einer Person von der AIDS-Hilfe, die vorbeikommt und auch über Gesundheitsdigitalisierung spricht, wo wir eben gesagt haben, wir brauchen diese Netzwerke in Zeiten wie diesen, in Zeiten, wo wir jetzt irgendwie am Sonntag auch Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben, wo die Ergebnisse wahrscheinlich nicht sehr schön werden für eine freie demokratische Gesellschaft, wo wir einfach aus unserer digitalen Zivilgesellschaftswohlfühlblase aussteigen müssen und uns mit anderen vernetzen müssen, um diese großen Themen, sei es jetzt unsere Demokratie, sei es jetzt die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens, um die zu bearbeiten. Und das ist, glaube ich, der Fokus, der sich diesmal ein bisschen anders hält als auf den vorigen Konferenzen.
Ja, und vielleicht war das tatsächlich auch der Startpunkt der Überlegung, wenn ich mich richtig erinnere. Also tatsächlich auch darüber nachzudenken, wie sieht eigentlich eine Konferenz aus, nicht nur nach Corona, wo viele Leute auch nicht mehr so einfach zu Panelveranstaltungen gehen wollen und da irgendwie zuhören wollen und Publikum und Panel sich so stark voneinander unterscheiden, sondern tatsächlich auch, was heißt das eigentlich heute, eine politische Veranstaltung zu machen, in der mit der digitalen Zivilgesellschaft und darüber hinaus in Zeiten, wo wir ganz klar davon ausgehen müssen, dass zwei Wochen nach zwei Landtagswahlen, ein Jahr vor der Bundestagswahl, nach der Europawahl, es ist ja alles gebündelt, was sind eigentlich da die Themen? Und das spiegelt sich dann eben auch im Programm wieder.
Wie muss man sich das konkret vorstellen? Also es gab ja einen Call for Participation, der rausging. Seid ihr dann auch gezielt auf Organisationen zugegangen, von denen ihr wusstet, ihr möchtet sie gerne mit dabei haben auf der Konferenz?
Teils, teils. Wir haben sehr viele Einsendungen bekommen. Ich glaube, es hätte für zwei Tage locker gereicht. Wir sind aber auch auf Organisationen zugegangen und haben ganz gezielt gesagt, wir würden gerne mal bestimmte Themen voranbringen. Wir würden aber auch gerne mal bestimmte Leute zusammenführen, eben im Sinne von Bildet Netze. Und lass uns ins Gespräch kommen und lass uns das eben auch jenseits der Bühnen machen. Und deswegen ist zum Beispiel ein Programmpunkt, den wir auch haben, ist ein zivilgesellschaftliches Speed-Dating sozusagen, wo die Leute einfach wirklich sich gegenseitig vorstellen können, ihre Projekte vorstellen können und Verbindungen knüpfen können.
Ich muss auch sagen, es ist super viel reingekommen in dem Call for Participation. Wir haben uns ziemlich gefreut. Das heißt, wir hatten nicht bei jeder vorigen Konferenz, aber ich glaube bei ein, zwei hatten wir auch mal einen CFP gemacht. Da war so die Einreichungsquote war nicht so viel so, und diesmal kam wirklich super viel rein. Es kamen auch super viele tolle Ideen rein und wir haben uns bei vielen Sachen auch geärgert, dass wir die dann nicht mehr ins Programm nehmen konnten, weil einfach die Zeit nicht gereicht hat, weil wir gesagt haben, okay, wir machen einen Tag Konferenz und eben nicht drei Tage. Und das zeigt auch, glaube ich, wie viele Leute sich in digitalen Themen engagieren auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen und die dann auch was beitragen können. Und ich glaube, es ist auch total gut, so eine Mischung zu haben, zu sagen, okay, klar, wir präsentieren auf der Konferenz auch unsere Arbeit und die Arbeit von den Menschen, die hier als Redakteurinnen sind und verschiedene Themen beackern. Wir präsentieren aber eben auch das Umfeld, in dem wir uns bewegen und was da noch so passiert, weil alles können wir nicht abdecken, selbst wenn wir doppelt so viele Menschen wären. Ich glaube, vor dem Problem stehen wir jeden Tag und ich glaube, es ist gut, dann mal zu sagen, so okay, das ganze Ding ist eben ziemlich bunt und da gibt es viele Menschen, die wertvolle Beiträge liefern.
Was hat euch da so am meisten überrascht von den Themen, die vorgeschlagen wurden oder vielleicht auch wer sich dann auf den Call hin gemeldet hat bei uns?
Na, ich fand es zum Beispiel super cool, weil das ein Thema ist, an das ich überhaupt nicht gedacht habe oder das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Irgendwie jemand von der Universität der Künste Berlin hat was eingereicht und wird dann auch dazu sprechen, wie sie quasi die Uni in Berlin innerhalb oder nach Beginn der Pandemie Notfall digitalisiert haben mit Open-Source-Software. Und das ist total spannend und das ist so ein Thema, über das man wenig redet, weil wir reden irgendwie immer darüber, so, ne, das ist irgendwie problematisch, wenn alle irgendwie nur Microsoft-Produkte verwenden und wenn alle irgendwie die großen Proprietären irgendwie Anbieter nehmen. Aber jetzt mal so einen Praxisbericht von jemandem zu bekommen, der sagt, hey, wir haben das irgendwie gemacht und wir haben hier innerhalb von kürzester Zeit sowas auf die Beine gestellt und wir haben dabei bestimmt auch Fehler gemacht und irgendwie sind in irgendwelche Fallstricke gelaufen und ich berichte jetzt mal davon. Sowas finde ich total super, weil es einfach auch irgendwie vielleicht und im besten Fall andere Leute motiviert, selbst sowas nachzumachen oder selber zu sagen, so okay, auch wenn man nicht irgendwie mega viel Zeit hat und mega viele Mittel hat, vielleicht kann man was bewegen. Und ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen zu sagen, so okay, da sind Menschen, die machen coole Sachen und vielleicht kann ich das ja auch.
Ihr hattet dann also diese Fülle an Vorschlägen. Du meintest gerade, Daniel, es hätte für zwei Tage eigentlich gereicht. Nach welchen Kriterien habt ihr denn ausgewählt oder wie habt ihr geschaut, wie habt ihr entschieden, was davon kommt jetzt rein und was nicht ins Programm?
Also ich glaube, vor allem vor dem Hintergrund eben, dass wir thematisch eine gewisse Bandbreite abdecken wollten und da jetzt auch nicht zu speziell dran gehen wollten. Es gibt ja auch andere Veranstaltungen, die so angeboten werden, dass es mal nerdiger, mal etwas sehr breiter. Und für uns war wichtig, dass wir relativ breit Menschen ansprechen können mit dem, was wir machen, dass wir auch das vorstellen können, was wir machen, was uns bewegt. und gleichzeitig eben vor dem der politischen Lage dem gerecht werden können und dann eben immer wieder unter dem Motto bildet Netze, also kommt zusammen und das eben nicht eine Kluft ist, sondern tatsächlich eher Netze gesponnen werden. Das war ganz entscheidend. Und so rein von den Themen her, selbst unsere Themen kommen nicht alle vor. Da muss man dann halt Schwerpunkte setzen und auch gucken, was haben wir das letzte halbe Jahr vor allem gemacht und was wird in den nächsten Monaten eine Rolle spielen auf unserer Agenda. Und das wollten wir dann natürlich auch abgebildet haben.
Was ist denn eure Hoffnung oder eure Erwartung, was an dem Tag selber passieren soll? Also das Motto ist bildet Netze. Die Idee ist, dass sich die Personen dort auch austauschen. Also was soll passieren an diesem Tag, außer dass im Bestfall Menschen neue Ideen mitnehmen und Input bekommen aus Vorträgen, die dort gehalten werden, zum Beispiel auf der Konferenz?
Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die da vielleicht hinkommen und noch nicht so selber in einer Struktur stecken, wo sie quasi netzpolitisch oder politisch aktiv sind, dass sie da hinkommen können und am Ende eine Idee haben, wo sie sich einbringen können, dass sie vielleicht irgendwie ein Thema finden, dass sie vielleicht irgendwie Menschen finden, mit denen sie reden und dass sie da irgendwo einen Anknüpfungspunkt finden, um ihre Fähigkeiten und ihre Interessen einzubringen. Das wäre für mich so ein total gutes Ergebnis, wenn das eben für Menschen dann so ein Ort sein kann und wo man vielleicht auch andere Menschen findet, die einem dabei helfen können, was man gerade vorhat. Das ist auch so ein bisschen die Idee von diesem Speed-Dating, wie wir es nennen, zu sagen, so okay, man kann sich hinstellen und sagen, okay, das bin ich, das ist irgendwie das, was ich tue oder das, was ich tun will und das brauche ich irgendwie dafür, in der Hoffnung, dass eben Menschen dann sagen, hey, das kann ich ja vielleicht genau irgendwie bieten oder finde ich auch total spannend und dass man dann in einen Austausch kommt und am Ende im besten Fall viele Sachen über Vorträge gelernt hat und irgendwie viele neue Informationen hat, aber auch ein paar Impulse, was man daran für sein eigenes Tun anknüpfen kann.
Ich glaube, Impulse ist ein guter Begriff dafür, was wir machen wollen. Also die eine Frage war auch ganz am Anfang, wie lange machen wir eigentlich die Sessions und wie strukturieren wir das Ganze? Und die sind zum größten Teil relativ kurz, also mit 40 Minuten. Und das ist dann in der Regel 30 Minuten Inhalt und dann nochmal 10 Minuten Fragen. Und das Schönste, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn aus diesen Impulsen, die dort präsentiert werden, Leute danach sich plötzlich dann im Lichthof der Alten Münze, wo wir das veranstalten, zusammenkommen und überlegen, wie entwickeln wir das weiter? Wo sind Anknüpfungspunkte? Ich mach das, du machst das, können wir nicht mal. Und ich glaube, wenn ich in diesen Lichthof komme nach einer Veranstaltung und da stehen mehrere Leute zusammen und haben sich spontan zusammengerauft und wollen weitermachen, dann ist viel gelungen.
Habt ihr euch diese Formate auch bei anderen Konferenzen abgeschaut oder woher kommt zum Beispiel die Idee zu diesem Speed-Dating?
Ja klar, natürlich. Also ich sag mal, Kopieren ist eine sehr wichtige Kulturtechnik, gerade in unserem Bereich. Genau, das haben wir auf einer anderen Konferenz kennengelernt, wo das eben mit nicht so netzpolitischem Bezug, sondern mit aktivistischem Bezug generell sehr, sehr erfolgreich gemacht wurde, was einfach auch sehr schön ist, weil es ein sehr abwechslungsreiches Format ist. So das Ziel ist, dass Menschen, ich glaube bei uns, jeweils 4 Minuten Zeit haben, um was vorzustellen und dann eben die nächste Person kommt. Das heißt, im besten Fall ist es auch total spannend, was für unterschiedliche Sachen irgendwie da passieren. Und ich fand das total bereichernd, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und habe auch gesehen, dass da gute Gespräche dann zustande gekommen sind und irgendwie, und selbst wenn es nur ist, dass Leute sagen, so Mensch, deine Idee ist super cool, mach damit weiter. Selbst wenn jemand jetzt nicht sagen kann, Mensch, ich mach dir das Design für die Website, die du unbedingt tun willst, sondern einfach sagt, so mega gutes Projekt und irgendwie schau, dass du das irgendwie weitertreibst. Selbst das kann ja schon irgendwie helfen, dass Leute dann am Ball bleiben und irgendwie sich gewertschätzt fühlen. Also selbst wenn jetzt am Ende keine fertige Lösung oder kein fertiges Team dabei rauskommt.
Ihr beide wart ja in den vergangenen Monaten vor allem für die Planung, Vorbereitung zuständig. Wie genau lief das ab? Also wie habt ihr euch das aufgeteilt? Was stand da alles an Arbeit eigentlich an, außer jetzt ein Programm zusammenzustellen?
Wir müssen auch noch erwähnen, dass Anke natürlich irgendwie super viel in die Planung involviert ist. Das heißt, unsere Geschäftsführung, die uns auch irgendwie ganz viel vor allem in den ganzen bürokratischen und finanziellen Dingen unterstützt und damit vor allem Ahnung und Ruhe zur Seite steht. Und ich glaube, so eine Planung von so einer Konferenz ist einfach mega vielfältig. Also von, okay, wie soll dieses Programm aussehen, bis hin zu, haben wir mit der Location abgesprochen, dass die Reinigungskräfte am Ende des Tages da sind. Also das heißt, da findet man irgendwie, glaube ich, wenn man Fan von Micromanagement ist, findet man dann seine wahre Freude darin. Aber das heißt, man muss einfach irgendwie super viel machen. Und es ist auch gar nicht immer so einfach, das große Ganze im Blick zu haben, wenn man irgendwie sich dann noch nachts irgendwie, wenn einem gerade einfällt, oh mein Gott, haben wir dafür gesorgt, dass an den Bühnen auch Display Adapter irgendwie da sind, damit die Speakerinnen ihre Laptops anschließen können. Also so, das ist, glaube ich, dann, wo man immer mal einen Schritt zurücktreten muss und sagen muss, okay, es geht um das große Ganze, es geht darum, dass es eine gute Veranstaltung wird, und wenn dann noch Probleme auftauchen, und die werden mit Sicherheit auftauchen, dann kriegen wir die schon irgendwie gelöst.
Genau, und vieles kann man ja auch, also theoretisch könnte man auch vieles abgeben, da kann man entsprechend Geld in die Hand nehmen, das machen wir natürlich nicht, sondern was wir auch gemacht haben ganz am Anfang ist, auf das Netzwerk zuzugehen, das wir haben. Also bestimmte Organisationen auch gezielt anzusprechen, wollt ihr was machen, wollt ihr was mit uns machen, oder auch Menschen, die für uns, mit uns mal gearbeitet haben, zu fragen, wollt ihr uns unterstützen? Und das ist halt sowas, ja, auf, aus eigenen Kräften sowas aufzubauen, ist dann auch eine längere Vorbereitung und Koordinierung. Aber umso schöner ist es dann, wenn man zusammen das auf die Beine stellt und stemmt.
Und so auf der ganz praktischen Ebene, ich meine, ihr beide seid ja eben nicht nur für die Vorbereitung der Konferenz zuständig, sondern ihr macht ja auch die Chefredaktion, ihr seid CVDs für die Seite, das heißt, ihr koordiniert dann wochenweise abwechselnd, was wir redaktionell auch tun auf der Seite, wie die Arbeit verteilt wird. Wie habt ihr das gemacht und wie groß war dann, würdet ihr einschätzen, war der Aufwand, den ihr hattet, für die Konferenz im Vergleich zu der sonstigen Arbeit?
Wir wechseln uns Gott sei Dank ab, das ist schon mal ein Vorteil. Eine Woche macht Anna den CVD und ich die andere Woche, das ist schon mal ganz gut. Und ansonsten hat Anna, würde ich sagen, mehr in der Programmplanung investiert, und ich hatte dann zum Beispiel mit bestimmten Fördermaßnahmen zu tun, und gleichzeitig haben wir uns aber immer wieder auf die Arbeit wieder rübergereicht und wieder gemeinsam drauf geschaut. Insofern war das eine Arbeitsteilung, die so auch ein bisschen fluide war, würde ich sagen.
Ja, und ich glaube auch, das, was an der Arbeit so ein bisschen speziell ist, ich glaube, die einzelnen Aufgaben sind gar nicht so das Krasse. Ich glaube, das Ding ist, dass man einfach den Überblick behält, ist so das, was ich am anstrengendsten finde, einfach zu sagen, so, okay, wir haben also ganz viele Kärtchen, die wir erledigen müssen, und einfach da irgendwie einen Überblick zu bekommen, wenn es dann irgendwann fast 100 Kärtchen sind und man sich denkt so, mein Gott, was muss ich denn davon diese Woche machen und was reicht auch noch 2 Tage vor der Veranstaltung? Das ist, glaube ich, so das, was man ständig irgendwie damit so im Hinterkopf beschäftigt ist und sich denkt so, habe ich nicht noch irgendwas vergessen? Das ist so ein bisschen wie irgendwie Kofferpacken vom Urlaub, ne? Man denkt sich so, Mist, morgen geht der Flieger, und irgendwie, wenn ich dann aber, weiß ich nicht, meine Medikamente nicht dabei habe, ist alles irgendwie zu spät. So, das ist, glaube ich, so das, was eher belastend ist. Aber an sich ist es auch total nett, so eine große Vielfalt von Aufgaben zu haben und dann quasi so aus ganz vielen Puzzleteilen am Ende hoffentlich eine schöne Veranstaltung zu machen.
Habt ihr schon mal in irgendwelchen anderen Stellen Veranstaltungen in dieser Größenordnung mitorganisiert? Also Anna, du warst ja teilweise bei der Organisation der vergangenen Konferenzen auch schon beteiligt, aber auch an anderen Stellen?
Jein, würde ich sagen. Also ich habe schon an Veranstaltungen dieser Größenordnung und deutlich größer mitgewirkt, und ich glaube, das hilft auch dabei, irgendwie nicht in Panik zu verfallen, weil man dann schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht hat, oh mein Gott, alles geht schief und am Ende klappt es doch so. Das heißt irgendwie, ne, was ich in meiner Freizeit mache, ist einfach auch jedes Jahr zum Chaos-Kongress in der Organisation mitwirken, aber halt dann eben in kleineren Teilbereichen, weil das natürlich eine riesige Veranstaltung ist und da sind die Bereiche nochmal stärker untergliedert und Teams sind dann eben für ganz spezielle Sachen zuständig. Aber zumindest kenne ich die Organisation von auch sehr großen Veranstaltungen.
Ich habe zumindest im alten Berufsleben eher Lectures veranstaltet. Also, und das Einfache und auch die bewusste Entscheidung damals war, wir machen halt eine große Veranstaltung, dass wir halt nicht eine Auswahl treffen müssen und das Ganze in eine gewisse inhaltliche Harmonie bringen müssen, sondern dass eine Person, die hält einen Vortrag und zudem ziehen möglichst viele interessierte Menschen an. Das war deutlich einfacher als so eine große Konferenz, wo man doch mehr berücksichtigen muss und die ganzen Kärtchen im Blick haben muss, ja.
Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Also wir hätten ja auch eine Veranstaltungsreihe quasi übers Jahr machen können, statt zu sagen, wir packen alles in einen Tag. Was war die Überlegung dahinter, dass wir gesagt haben, wir wollen es aber in einen Tag packen?
Na, ich glaube schon irgendwie vor allem auch, weil man einen Ort schaffen will, wo Leute dann hinkommen. Das ist ja immer so, okay, man kann ja in Berlin täglich auf 5 Veranstaltungen gehen und dann ist immer so die Abwägung, mache ich das jetzt wirklich oder habe ich eigentlich heute Abend vielleicht was anderes vor und dann geht man vielleicht doch nicht so hin. Und ich glaube, mir ist schon wichtig, so einen zentralen Punkt zu haben, wo man sagt, okay, wir laden jetzt wirklich all die Menschen aus dem erweiterten Umfeld ein, sich da zu treffen und sich nicht zu überlegen, hey, gehe ich jetzt diesen Monat irgendwie dahin oder vielleicht auf die Reihe nächsten Monate und dann zerfasert sich das irgendwie dann doch wieder.
Ich glaube, dieses Konzept, man stellt so eine Art Popstar auf die Bühne, wo dann alle hinstreben und hören sich dann doch an, was sie vielleicht auch schon vorher mal auf YouTube gesehen haben, die ist ein bisschen vorbei. Also das ist nicht mehr so ein attraktives Konzept, zumindest geht mir das so und ich glaube auch einigen anderen gerade nach Corona. Und da ist die Vernetzungsidee nochmal so eine Revitalisierung, glaube ich, von solchen Veranstaltungen eher als das andere.
Aber es war aber auch eine bewusste Entscheidung, oder? Dass wir gesagt haben, wir fliegen nicht irgendjemanden ein oder holen halt irgendjemanden mit einem großen Namen im Zweifelsfall von nah oder auch weiter her, um quasi so ein Headliner für die Konferenz zu haben, sondern machen das eben mit den vielen Organisationen um uns herum, oder?
Ja, eine Person kommt tatsächlich aus den USA, Stephen Levy kommt, der Autor des Buches Hackers, das eben just vor 40 Jahren erschienen ist. Das war dann doch eine Koinzidenz, die wir dann feststellten, wo wir sagten, das passt ganz gut, eben auch weil die Hackerethik für die digitale Zivilgesellschaft, nicht zuletzt Chaos Computer Club, der gerade schon angesprochen wurde, eine große Rolle spielt und eben auch die Frage ist, und auch eine Frage, die wir dort diskutieren wollen mit ihm, mit Stephen Levy, welche Rolle spielen eigentlich diese Normen, diese Werte heute noch für die digitale Zivilgesellschaft, auch für unsere Arbeit? Müssen sie angepasst werden? Und welchen Risiken, welchen Gefahren sind sie ausgesetzt? Und das ist eine spannende Frage, die wir dann doch schon diskutieren. Aber es ist nicht kein Riesengeek, den wir da auf die Bühne geholt haben im Sinne von, das machen wir jetzt groß, sondern es ist eher eine inhaltliche Überlegung, die uns bewogen hat, das zu tun.
Auch so aus irgendwie meiner Erfahrung mit anderen Veranstaltungen, irgendwie, wo ich an der Programmplanung mitgemacht habe, da hat man immer wieder so Diskussionen, okay, wollen wir eine Keynote haben und irgendwie will man irgendwie eine Keynote-Speakerin irgendwie, die dann quasi Leute zieht und quasi den thematischen Rahmen setzt. Und ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass das nicht so aufgeht, wie man sich das denkt, weil dann doch irgendwas anders kommt, weil dann vielleicht die Keynote doch nicht so das irgendwie Gelbe vom Ei ist oder weil plötzlich ganz, ganz andere Menschen und Vorträge das sind, was Leute begeistert. Und ich glaube irgendwie unser Umfeld, unsere Leserinnen und irgendwie unsere Freundinnen, die können sich selber aussuchen, was für sie das Highlight auf der Konferenz ist und können das selber machen. Und ob das jetzt jemand mit einem ganz großen Namen ist oder ob das vielleicht auch eine Person ist, die zum ersten Mal auf einer Bühne steht und irgendwie was ganz Neues und Überraschendes sagt, ich glaube, die Wahl würde ich gerne den Leuten dann selber lassen.
Eine Wahl übrigens, die wir auch getroffen haben, ist keine PolitikerInnen jetzt aus dem Bundestag gezielt einzuladen. Das ist ja auch auf Konferenzen mitunter so. Und da haben wir gesagt, das wollen wir einfach deswegen auch nicht. Also weil wir auch das Überraschende behalten wollen, weil wir wissen wollen, was sagen Leute, die nicht jeden Tag ein Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen, sondern tatsächlich ihre Arbeit machen und darüber berichten wollen.
Gleichzeitig haben wir zum Beispiel Behördenvertreterinnen auch mit dabei im Programm. Das BSI wird vertreten sein. Was war da die Überlegung?
Genau, das BSI, beziehungsweise die beiden Menschen vom BSI haben tatsächlich den Workshop, den sie da machen, eingereicht. Das hat uns auch erstmal überrascht, aber ich fand es tatsächlich sehr cool, weil sie sich eben auch der Diskussion stellen wollen, okay, sie hatten ein Projekt und vielleicht ist da auch nicht alles so gelaufen, wie man sich das irgendwie vorgestellt hätte. Es geht irgendwie vor allem um digitale Gewalt und dabei auch nochmal zu reflektieren, so okay, wie können wir denn überhaupt zusammenarbeiten mit vielleicht auch zivilgesellschaftlichen Gruppen und was brauchen wir dafür und was müssen wir vielleicht auch aus der Vergangenheit dafür lernen. Und ich glaube, das ist super cool, dass sie kommen und das machen und dann eben auch in ein Gespräch treten und bin total gespannt, was da diskutiert wird und hoffe auch, dass eben viele Menschen sich da einbringen mit ihren Perspektiven, die sie mitbringen. Und das Gute an Menschen aus Behörden im Vergleich zu, ich sag mal, aktiven Politikerinnen ist, dass sie ja keinen Wahlkampf machen müssen in dem Sinne. So, das heißt, da muss man ja nicht so diese Profilbildung betreiben. Das ist ja so eine Gefahr, die man irgendwie oft hat, wenn man aktive Politikerinnen auf Bühnen hat. Auch nicht immer. Ich glaube, es gibt auch viele Politikerinnen, die irgendwie sehr inhaltliche Beiträge liefern, aber der Gefahr setzt man sich dann nicht aus und dann, das ist das, was wir wollen. Wir wollen über die Inhalte reden und wir wollen darüber reden, wie man auch zusammenarbeiten kann. Es geht ja auch nicht darum zu sagen, so okay, Menschen irgendwie aus Behörden dürfen nicht vorbeikommen, mit denen wollen wir nicht reden, sondern wir wollen uns im besten Fall auch mit Menschen aus Behörden vernetzen, die dazu bereit sind und mit denen man das sinnvoll machen kann.
So genau, wir hatten die Hackerethik, das BSI. Gibt es weitere Programmpunkte, auf die ihr euch schon ganz besonders freut oder wo ihr vielleicht auch selber noch gar nicht so genau wisst, was euch da erwartet?
Ja, ich bin total gespannt. Malte Engeler und Sabine Nuss werden über postkapitalistische Digitalpolitik reden. Da geht es irgendwie nicht nur darum, dass der Kapitalismus doof und ein Problem ist, sondern irgendwie ein bisschen weiter gedacht um die Frage, okay, was kommt denn danach oder was gibt es denn stattdessen für Optionen? Und Malte hatte irgendwie vor 2 Tagen so ein bisschen auf Mastodon gerantet, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat, das irgendwie so zu erklären und eher eine Comedy-Show draus machen sollte. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, ob es dann am Ende eine Comedy-Show wird und wie er das auf die Bühne bringt oder was er da erzählt. Zumindest ist es ein Thema, das ich total spannend finde und ich schätze die Perspektive der beiden dazu sehr und finde, es ist wichtig, dass wir auch über solche Themen auf der Konferenz reden.
Wir haben eine bestimmte Preispolitik für die Konferenz. Das ist eine solidarische Preispolitik. Also man kann irgendwo zwischen 10 und unendlich viel Euro bezahlen für ein Ticket. Was steht dahinter? Warum habt ihr euch für dieses Modell entschieden?
Na, die Idee ist einfach, dass wir natürlich keinen Gewinn mit dieser Konferenz machen wollen, sondern dass wir erstmal kostendeckend arbeiten wollen. Und deswegen haben wir gesagt, dass die 50 Euro ist der Betrag, mit dem wir erstmal die Kosten decken. Und das soll aber nicht heißen, dass wir nicht Menschen auch auf der Konferenz also befähigen wollen, dass sie da hinkommen können, die vielleicht nicht über dieses Budget verfügen und deswegen der Preis von 10 Euro. Und dann kann man dazwischen einfach, und da wollen wir auch keinen Nachweis oder sowas, sondern wir sagen einfach, schaut, was ihr bezahlen könnt und am Ende gucken wir, dass wir Pi mal Daumen dabei rauskommen. Und wer mehr zahlen kann und sich das erlauben kann, der kann halt solidarisch mehr zahlen und das dann eben jenen ermöglichen, die das Budget nicht haben. Und das war die grundsätzliche Überlegung dahinter, dass wir gesagt haben, wir überlassen es ein wenig der Community zu entscheiden, was sie zahlen kann. Und wir sind da eigentlich guter Dinge und das zeichnet sich auch ab, dass das gut funktioniert.
Ihr hattet eben gesagt, so erweitertes Umfeld. Ich erinnere mich an unsere letzte Konferenz vor der Pandemie und hatte da den Eindruck, dass ja, Leute aus unserem Umfeld, die uns eh schon nahestehen, waren auch zahlreich da. Aber ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie lesen vielleicht Netzpolitik, sie stehen aber den Themen sonst eigentlich gar nicht so nahe und sie fanden jetzt die Konferenz total interessant und wollten sich das mal angucken, wo ich eher den Eindruck hatte, das ist so ein Erstkontakt fast für die. Was ist denn diesmal eure Hoffnung? Wer soll kommen zu der Konferenz im Bestfall?
Ich glaube, wir haben genug Platz für alle, so. Also im besten Fall einfach alle. Und ich glaube, es ist wirklich beides. Also so, ich freue mich total, irgendwie Menschen wiederzusehen, die uns schon lange begleiten. Ich meine, es ist ja auch eine Feier zu einem Geburtstag. So, das heißt, wir machen ja auch abends eine Party. Und natürlich freut man sich, wenn irgendwie alte Freunde und alte Wegbegleiterinnen irgendwie zu dieser Party kommen. Ich freue mich aber auch mega, wenn Leute sagen, okay, das ist mein Einstieg und ich will mal da reinschnuppern und schau mir das mal an. Und ich glaube, das Programm ist für alles geeignet. Ich glaube, das Programm ist für alte Hasen geeignet, die da immer noch was lernen können und irgendwie ist es auch für Menschen geeignet, die sich sonst vielleicht bisher eher so ein bisschen nebenbei für das Thema interessieren und dann aber trotzdem mal einen Überblick bekommen wollen. Das heißt, ja, es ist immer so ein bisschen so eine schwammige Antwort, aber ich würde sagen wirklich, ich hoffe, dass neue Menschen kommen und ich hoffe, dass viele alte Bekannte kommen.
Ja, mir geht's ähnlich, ich muss spontan an Mails denken, die wir ab und zu bekommen, wo Menschen fragen, die dann auch nicht in großen Städten wohnen, wo kann ich mich eigentlich politisch betätigen, wenn ich im Sinne der Themen mich engagieren möchte. Und ich glaube, das würde mich sehr freuen, wenn da plötzlich Leute stehen, die vielleicht auch länger angereist sind und einfach auf die Konferenz kommen, um sich dementsprechend zu vernetzen.
Würdet ihr sagen, das ist insgesamt eine Entwicklung, die vielleicht für Netzpolitik insgesamt steht? Also auch wie wir redaktionell arbeiten, dass wir vielleicht früher mehr viel auch für Leute geschrieben, berichtet haben, die sich ohnehin schon für unsere Themen interessieren. Und ich den Eindruck habe, es verschiebt sich ja eigentlich kontinuierlich seit einigen Jahren schon in Richtung, dass wir sagen, wir möchten am liebsten, dass uns alle lesen, weil unsere Themen sind so wichtig, sind zu wichtig eigentlich, um sie nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen zu vermitteln.
Ich würde es mir sehr wünschen, dass es so ist. Ich glaube, ein Ziel, was wir haben, ist, dass die Themen und die Texte, die wir haben, einfach so zugänglich sind, dass tatsächlich möglichst viele die lesen können und auch begreifen, verstehen und auch vielleicht selber weitergeben können, warum das relevant ist und welche Bedeutung das hat und was vielleicht sogar im besten Fall die technischen Hintergründe dafür sind, auf jeden Fall.
Und dann natürlich noch wichtig, Stichwort Party. Ab wann ist die Party? Was ist die Party? Wo findet die Party statt?
Ja, das Gute an der Party diesmal ist, man muss nicht so weit laufen. Das heißt, man kann eigentlich von den Konferenzsälen einmal über den Hof der Alten Münze in Berlin laufen und ist dann in der Party-Location, die auch in der Alten Münze ist, aber in anderen Räumen, nämlich in der Galerie und im Cage Club. Genau, wann die Party losgeht. Also, man kann direkt von der Konferenz nach Ende so 19:30 in die Partyräume wechseln. Da gibt es dann einen Raum, in dem Musik läuft und man sich erstmal so ein bisschen unterhalten und zusammenkommen kann. Man kann aber auch noch mal kurz was zu Abend essen, damit man ein bisschen länger durchhält und wiederkommen. Es geht wahrscheinlich so um 22 Uhr dann mit einem Konzert programmatisch los und dann gibt es dann so ab 23 Uhr DJs auf zwei Floors. Es wird Musik geben für Menschen, die Musik mit Bass mögen, also von Techno bis Drum and Bass. Und vielleicht gibt es dann noch, das wissen wir noch nicht ganz genau, in einem Nebenraum noch ein kleines Punkrock-Bingo, wo Leute dann mitspielen können und vielleicht mal ein Getränk gewinnen können. Müssen wir noch mal gucken. Das ist noch nicht ganz klar. Genau. Und man kann das auch machen, bis die Sonne wieder aufgeht, obwohl ich weiß gar nicht, wann geht die Sonne im September auf. Heute Morgen war es schon ziemlich dunkel, als ich aufgestanden bin. Also man kann auf jeden Fall lange feiern. Man kann aber auch, wenn man sagt, okay, ich muss auch einen Zug nach Hause kriegen, man kann aber auch direkt nach der Konferenz noch mal vorbeikommen und bei netter Musik mit ein paar Leuten quatschen.
Hey, danke Anna, danke Daniel, danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr am 13. nach Berlin kommt, um mit uns zu feiern und auf der Party, auf der Konferenz den ganzen Tag einfach mitnehmt. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback zu diesem Podcast, dann schreibt uns an podcast@netzpolitik.org. Bitte gebt unserem Podcast auch eine gute Bewertung, damit ihn andere besser finden können. Dieser Podcast und alles andere, was wir machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr also nicht nur möglich, dass es uns überhaupt gibt, sondern ihr garantiert auch, dass wir weiterhin unabhängig arbeiten können. Eure Spende ist auch Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem netzpolitik.org hören und lesen können. Deshalb, wenn ihr könnt, unterstützt uns bitte mit einer Spende unter netzpolitik.org/spenden. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, ciao.
Tschüss.